Nun, vor dem wir ein Wort aus der Bibel lesen, lasst uns unsere Häupter beugen und beten. Unser himmlischer Vater, wir kommen zu dir im Namen Jesu Christi und bitten dich, sende uns nun deinen Geist, dass er uns die Sinne, den Verstand, die Augen erleuchte. Wir wissen, dass der Buchstabe tötet, der Geist aber lebendig macht. Wirke durch ihn, dass wir auf den erhöhten Herrn schauen, dass wir Jesus sehen und Jesus hören. Und dass wir uns im Lichte der Ewigkeit sehen und im Lichte deines Wortes. Amen. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 1 und 2 steht geschrieben: Darum auch wir, dieweil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht, laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, da er wohl hätte mögen Freude haben, erduldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zur Rechten auf den Stuhl Gottes. Lieben Freunde, lasst uns mal dieses Wort näher betrachten. Und möge der Herr uns dazu Gnade schenken, dass dieses Wort nicht leer an unsere Herzen heute Abend vorübergeht. Hier heißt es nun, unser Text beginnt so: Darum auch wir, dieweil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Wovon ist die Rede? Leider haben wir keine Zeit dazu. Wir müssten eigentlich das vorhergehende Kapitel lesen. Da finden wir die Wolke der Zeugen. Da ist die Rede von dem Enoch oder Henoch auf Deutsch, von dem es heißt, dass er von Gott Zeugnis empfangen hat, dass er Gott gefiel und den Tod nicht sah. Gott nahm ihn plötzlich aus dieser Welt. Schon in der Urzeit ein Mann, der mit Gott wandelte. Es aber nicht nur Henoch, wir lesen auch von Abraham, zu dem der Ruf Gottes kam und er alles verließ, sein eigen Fleisch und Blut. Nichts war ihm zu kostbar. So weit ging er, dass er tatsächlich nicht nur bereit war, um Vater und Mutter zu hinterlassen, sondern seinen einzigen Sohn auf den Altar zu legen und zu töten, zu opfern. Und er das wirklich tat in den Augen Gottes. Gott es sah, dass er gehorsam war. Nichts war ihm zu viel. Gott bedeutete ihm mehr als irgendetwas anderes. und trotz seinem Reichtum und irdischen Segen blieb den Zelten, baute sich nicht ein großes Haus, das sehr bequem war. Leben Sie in Zelten, dann wissen Sie, was das bedeutet. Denn es sah und schaute aus nach einer Stadt, die Gott geschaffen hat, wo Gott der Baumeister war. Dann lesen wir von Noah und so viele, der nicht sich auf seine Vernunft verlassen hat, sondern dem Gottes Wort Ja und Amen war. Trotzdem die ganze Welt sich auf den Kopf stellte und gegen ihn ging, ließ er sich nicht bewegen. Haben wir das Beispiel des Mose, dem die ganze Welt zu den Füßen lag, aber durch den Glauben wollte er nicht mehr der Sohn Pharaos genannt werden. Und sagte, leiden um Christi willen, die Schmach Gottes mit dem Volke Gottes, sei ein größerer Gewinn und eine herrliche Herrlichkeit als die Schönheit der Sünde der Ägypter, die nur eine kurze Zeit dauerte. Der sagte, die Schmach Gottes wäre ihm von größerer Bedeutung als alles, was dieser Welt mit ihrer Pracht und Schönheit ihm bieten konnte. Denn er sah auf die Belohnung. Ja, was sollen wir noch weiter sagen? Lesen Sie mal Hebräer 11. Eine Wolke von Zeugen. Und die ist um uns. Um uns. Vor dem Beginn der Erweckung, nachdem ich 12 Jahre lang Missionar war, aufs Missionsfeld, sagte ich, Herr Gott, schenke mir, als ich meinen Missionsdienst betrachtete und mir sagte, Erlo, was ist nun in den letzten 12 Jahren geschehen? Da sagte ich, Herr, schenke mir, dass wenn der jüngste Tag oder der Tag des Gerichts kommt, dass ich bloß nicht neben den Paulus zu stehen komme. Und er mir sagt, Erlo, erzähl mir mal von deinen Missionsreisen, dann sage ich dir auch von meinen. Ich sagte, Herr, schenke auch, dass die Gemeinden, die ich betreut habe, als Hirten und Pfarrer, dass ich mit denen nicht neben die Urgemeinde stehen muss, dass wir neben diese zu stehen kommen und uns mit ihnen vergleichen müssen. Denn ich war mir ja des bewusst, dass wir so weit entfernt waren, wir als Gemeinde Jesu, wo ich der Pfarrer war, ich der Predige, wir so weit entfernt waren von dem Leben und von dem Feuer der Urgemeinde und von dem Geist der Urgemeinde, wie der Osten vom Westen, wie der Nordpol vom Südpol. Nun heißt es hier, dass wir eine Wolke von Zeugen um uns haben. Lieben Freunde, lasst uns mal dieses Wort ernst nehmen. ein jede persönlich, eine Wolke von Zeugen um uns. Wir haben den Paulus, wir haben den Petrus, wir haben die Urgemeinde, wir haben das Zeugnis göttlicher Männer um uns. Und darf ich hinzufügen, wir haben auch das heilige Wort Gottes um uns. Von dem der Herr Jesus sagt, ich bin nicht gekommen in diese Welt, dass ich die Welt richte, aber das Wort, das ich geredet habe, wer wird euch richten am Tage des Gerichts? Dann, wenn wir auch die Schärfe des Wortes Gottes nicht in dieser Zeit erlebt haben, habe ganz gewiss, werden wir die Schärfe an jenem Tage spüren und erleben. Es habe mein Gebet, dass Gott schenken wolle, dass das nicht nur in jener Welt und an jenem Tage geschieht, sondern auch heute schon. Wir haben eine Wolke von Zeugen um uns. Hier haben wir die Vorbilder. Gottesmänner, Frauen, Männer, die Königreiche überwunden haben, die mit lebendigen Löwen zu kämpfen hatten und als Sieger hervorgingen. Und manche, den Sieg nicht mit ihren Augen geschaut haben, denn ihr Blut musste fließen und sie mussten das Leben hergeben. Und das taten sie gerne. Diese Wolke von Zeugen haben wir um uns. Was könnten wir nicht alles sagen über den Josef in Ägypten, der Sieg hatte über die Lust, die Sünde Ägyptens, trotzdem er alleine stand, ganz allein. Im Hause eine Hure, die täglich nach ihm schaute, bis sie ihn leiblich packte und er der Sünde entfloh, ist um uns. Also Freunde, wir haben keine Entschuldigung. Wir sind nicht die Ältesten, die Ersten, die in der Welt leben und werden wohl auch nicht die Letzten sein. Diese Wolken der Zeugen, Wolke der Zeugen sind um uns. Und weil wir solch eine Wolke der Zeugen um uns haben, sagt uns Gottes heiliges Wort, lasset uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht. Ablegen. Was heißt ablegen? In der griechischen Sprache haben wir das Wort apothetemai. Das finden wir auch in der Apostelgeschichte 7, Vers 57. Denken Sie, erinnern Sie sich an die Steinigung des Stephanus. Dann haben die Zeugen, die den Stephanus steinigten, ihre Kleider ausgezogen, abgelegt zu den Füßen eines Jünglings, der Saulus hieß. Also das griechische Wort ablegen sagt das, was das deutsche Wort sagt. Leider bin ich kein Deutsche und Sie werden mehr Verständnis und Gefühl haben für die deutsche Sprache als ich. Etwas abzulegen bedeutet nicht in die Tasche zu stecken, uns um den Hals zu hängen. Das legen wir ab. Das tragen wir und schleppen wir nicht mehr mit uns herum. Und so wie die Zeugen, nicht himmlische Zeugen, sondern höllische Zeugen. Das gibt zweierlei Zeugen. Wer weiß, wes Zeuge Sie sind. Die Zeugen legten ihre Kleider ab. Dasselbe griechische Wort. Zu den Füßen des Jünglings, des Saulus hieß. So wie die ihre Kleider abgelegt haben zu den Füßen des Saulus, so sollen wir unsere Sünden ablegen. Und nicht zu den Füßen eines Jünglings, aber zu Jesu Füßen, zu Füßen des Kreuzes, ablegen. Ja, ich weiß, der deutsche Verstand. Der springt hin und her. Es könnte ja eine sagen, ja, aber sie haben das Zeug wieder angezogen. Das muss ja so sein. Gut, wir ziehen aus. Wir haben eine Sekte in Afrika. Wenn sie in den Gottesdienst gehen, ziehen sie die Schuhe aus. Sie sagen, Gott hat ja gesagt, Mose, ziehe deine Schuhe aus. Du bist auf heiligen Boden. Dann sagen sie, die Schuhe sind Sünden. Aber das Seltsame ist, wenn sie den Gottesdienst verlassen, ziehen sie die Schuhe wieder an. Eine seltsame Geschichte, nicht? Aber lasst uns nicht über die lachen und spotten. Wie machen wir es? Vielleicht tun wir im Praktischen das Gleiche. Wenn wir in die Kirche gehen, ziehen wir aus. Aus der Kirche heraus ziehen wir wieder an. Das Christentum soll nicht ein Kleid sein. Aber eine Herzenssache, wie die Zulus sangen, im Herzen will ich ein Christ sein. Im Herzen soll die Liebe Gottes regieren. Im Herzen will ich kein Judas Ischariot sein. Ein Freund Jesu, zu den Zwölfen gezählt, aber ein Verräter, der dem Satan ein brauchbares Gefäß gewesen ist. Ablegen die Sünde, heißt es. Und dann gibt es ein ganz, ganz scharfes Wort in der Bibel. Das kennen Sie wohl. Im 2. Petrus 2, Vers 21, da heißt es also, es ist Ihnen widerfahren das wahre Sprichwort, der Hund frisst wieder, was er gespien hat. Und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Kot. Das ist der, der seine Sünde abgelegt hat und sie dann wieder anzieht in Gänsefüßchen, der wieder zu seiner Sünde zurückkehrt. Wir sollen die Sünde ablegen. Ich hoffe, dass wir das Wort ablegen nun klar begriffen haben. Dann die Sünde, Dr. Martin Luther übersetzt das so uns immer anklebt. Anklebt. Im Griechischen haben wir da ein seltsames Wort. Euperistatos. Dieses Wort kann man in drei Worte aufteilen. Das ist zusammengesetzt von drei Wörtern. Das erste Eu, das ist gut. Peri, ringsherum, auf allen Seiten. Status, stehen. Also in anderen Worten, die Sünde, die ringsherum uns ist und die dort steht, die uns umgibt von allen Seiten, die da steht. Man kann das nicht alles sagen, was das heißt in der griechischen Sprache. Man könnte es auch so übersetzen, die Sünde, die um uns steht, von allen Seiten uns umgibt und der es leicht gelingt, um uns im Griff zu haben. Luther übersetzt es sehr gut und sagt, sie klebt an uns. Aber das griechische Wort sagt nicht nur kleben, aber ringsherum umgibt die uns, steht überall und glotzt uns an und will uns verschlingen. Diese Sünde, die uns immer wieder anklebt, ich weiß nicht, ob ich nun von den Eskimos spreche und von etwas oder Afrika, was wir nicht verstehen. Wissen Sie, was es heißt und bedeutet, dass eine Sünde einem immer wieder anklebt? Haben Sie das schon mal erfahren? Haben Sie schon mal so etwas erlebt in Ihrem Leben? Machen Sie keinen Fehler und sagen Sie, ach, damit müssen wir uns zufrieden begeben. Das ist nun einmal so. Wir sind ja nur Menschen. Das ist das Normale. Nein, lasst uns die Bibel ändern. Wir fügen da was hinzu. Die Sünde, die immer uns anklebt, muss bleiben. Davon sollen wir uns nicht trennen. Aber dann droht uns Gottes Wort, wehe, der etwas dazu hinzutut oder davon nimmt. Gottes Wort muss gelten, auch heute noch. Es ist nur herzzerbrechend, dass manche Christen das Wort Gottes nicht ernst nehmen. Die Sünde, die uns immer wieder anklebt, sollen wir ablegen. Warum? Warum? Weil sie uns träge macht. Manche Christen haben die erste Liebe verloren. Den Eifer, das Treue, die glühende Liebe zu Jesus, sogar die Retterliebe. Warum? Sie sind träge geworden durch die Sünde, die hineinkommt. Wer die erste Liebe verloren hat, der bete nicht um mir Liebe, die Gemeinde im Sendschreiben, Offenbarung, die erste Liebe verloren hat, sagt der Herr Jesus nicht, bete um mir Liebe. Er sagt, gedenke, wo du gefallen bist. Denn muss man zurückgehen. Wo ist es schiefgegangen im geistlichen Leben? Wo habe ich gefehlt? Wo habe ich versagt? Wo habe ich gesündigt? Und das muss in Ordnung gebracht werden. Dann brennt das Feuer wieder. Oh, die Trägheit ist ein Fluch der heutigen Christenheit. Und lieben Freunde, erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, was das Wort Gottes sagt. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt und sagen, nein, der Erlud, der ist überspannt, zu hart, der geht zu weit. Bei uns Afrikanen in Afrika und die Zulus, die sagen, Elo, sag uns die Wahrheit, sonst verlassen wir den Raum. Aber Gott sei Dank, dass auch in Europa noch Menschen gibt, die nicht damit zufrieden sind, dass man ihnen den Honig um Bart schmiert, sondern die sagen, wir wollen die Wahrheit hören. In Holland sagten einige Theologen, nein, in heutiger Zeit kann man das nicht. Wir sind zu gut erzogen, zu sehr gelehrt. Das tat man in den primitiven Tagen. Dass man so die Wahrheit redete. Heute geziemt sich das nicht. Wir haben ja gute Manieren, sind so ehrwürdig und so gut. Ich stimme damit ein. Wenn wir bei der Gutheit bleiben würden und nicht, wenn wir draußen sind, huren und lügen und betrügen und fluchen und träge sind im Werke des Herrn. Draußen wird davon geredet. Aber im Gottesdienst schweigen, dann werden wir dem Urteil Gottes zu Falle, wo Gott klagt über seine Wächte und sagt, die sind wie Hunde, die nicht bellen können. In Jeremia 48, Vers 10 sagt nicht Elo Stegen, sondern die Bibel. Das reine, laute Gotteswort. Verflucht sei, der des Herrn Werk lässig tut.
Tun Sie das Werk, Herrn Werk? Darf ich eine persönliche Frage an Sie stellen? Vielleicht ist dies das erste Mal, dass ich vor Ihnen stehe und kann auch das letzte Mal sein. Aber ich möchte am Tage des Gerichts stehen und nicht schuldig erklärt werden und dass Sie mir sagen, Elo, und Sie mich verwünschen und sagen, warum hast du uns nicht die Wahrheit gesagt?
Wer das Herrn Werk lässig tut, hat sein Urteil schon über sich, der ist verflucht. Können Sie selbst nachlesen im Jeremia 48, Vers 10. Darum können wir es uns nicht leisten, um in der Bequemlichkeit, Gemütlichkeit, in der Trägheit, Lauheit, Lässigkeit das Herrn wegtreiben. Wenn es je eine Zeit gegeben hat in der Kirchengeschichte, wo die Christenheit nicht lässig sein sollte, denn ist es in der heutigen Zeit. Aber lasst uns nun weitergehen. Ich möchte nun zu dem Punkt gelangen, der mir der Schlüsselvers ist in unserem Text. Die Sünde lassen die ablegen, so uns immer anklebt und träge macht, lasset uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesum, den Anfänge und Vollende des Glaubens. Welche da er wohl hätte mögen Freude haben, erduldete das Kreuz. Auf Jesum sehen, den Anfänge und Vollende des Glaubens. Das ist das Geheimnis. Wenn es uns gelingen soll, gelingt es uns nur mit dem Blick auf Jesus. Sonst nicht. Bei uns in Afrika ist eine Frau, die schon jahrzehntelang leidet am Leibe. Die furchtbarsten Schmerzen und Qualen geht sie durch. Fast sehr oft, dass sie nicht aufstehen kann. Eines Tages wurde es ihr zu viel. Und als sie im Gebet rang, sagt sie, sah sie etwas. Sie sagte mir nicht, dass es ein Gesicht war. Aber ich sage, dass es ein Gesicht war. Eine Vision. Sie sah, ich sah mich selbst von hinten. Ich sah meinen Rücken voll tiefe Wunden, wie geschlagen mit einer Rute. Die Schmerzen waren unausstehbar. Konnte ich nicht mehr ertragen. Und je mehr ich diesen Rücken, meinen Rücken sah, je schlimmer wurde es, je unerträglicher. Und dann plötzlich wandte ich meinen Blick weg von meinem Rücken, weg von meinen Wunden, die blutig waren, wie geflüchtet auf meinem Rücken. Tief ins Fleisch hinein sah ich weg und schaute Jesus an. Und als ich Jesus sah, das linderte meine Schmerzen. Das wendete alles. Da konnte ich es ertragen. Da dachte ich nicht mehr an meine Wunden. Da dachte ich nicht an die Striemen, die ich empfangen hatte. Ich sah sein Angesicht, sein Antlitz. Da wurde mein Leiden mir leicht. Sehen Sie, das ist das Geheimnis eines Christen, der als Sieger hervorgeht. Der schaut nicht nur um sich herum. Sogar die Sünde, die wie Soldaten um ihn ringsherum stehen, mit ihrer Todeswaffe in der Hand und ihn anklebt, er blickt auf Jesus. Und durch den Blick auf Jesus gelingt es ihm, um den Sieg zu erringen, zu erhalten. Jesus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Manche haben mir schon gesagt, Erno, wenn du so predigst, kommt kein in den Himmel. Und die schon Heilsgewissheit haben, die verlieren ihre Heilsgewissheit. Ja, wenn ihre Heilsgewissheit so billig ist, dass ein dummer Afrikaner eine Stunde lang reden kann und dann haben sie es verloren, dann ist es vielleicht gut, dass sie es verlieren. Sie können doch nicht mit solch etwas Ungewissem die Ewigkeit in die Augen schauen. Sind sie denn wetterwendig? Das gibt größere Prüfungen als eine Predigt des Elos Degen aus Afrika. Liebe Freunde, wir müssen uns des ganz gewiss sein. Es freut mich, wenn der Mensch sagt, ja, aber solch ein Christenleben kann keine leben. Ganz gewiss. Das sage ich absichtlich. Ich mache es den Menschen unmöglich, sodass er erkennen kann, dass er in eigener Kraft seine eigene Seligkeit nicht ausführen kann, sondern dass er seinen hoffnungslosen Zustand erkennt und dann zu Jesus flieht. Darum predige ich auf das Gesetz. Denn das Gesetz ist der Zuchtmeister, der uns zu Jesus führt. Wie sollen wir dann zu Jesus geführt werden? Lasst uns Gottes Wort nicht verdrehen. Gottes Wort gilt auch heute noch und ist kein Märchenbuch. Es sind keine Märchen, die in der Bibel aufgezeichnet sind. Das ist Gottes heilige Wort. Das soll uns zu Jesus führen. Und wenn Sie sagen, ja, wie erreiche ich das? Das kann ich nicht. Unmöglich. Dann freue ich mich, wenn Sie da sind, wo die Jünger waren und sagt, hey, wer wird dann selig? Dann sagt er, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich und bei Jesus ist alles möglich. Und wenn Sie Ihre Ohnmacht erkennen und wenn Sie Ihr zu kurz kommen erkennen, Ihr Fehlen und Versagen, dann kommen Sie zu Jesus. Der kann es schaffen. Er ist der Erste und wird auch der Letzte sein, der das schaffen kann, außer ihm keinem. Aus Gesetzeswerken und aus unserem eigenen, aus dem Fleisch, werden wir es nicht schaffen, sondern immer wieder eine Niederlage erleben. Jesus aber, er, der Anfänger des Glaubens und Vollende, alles kommt von ihm. In Kolosser 1 lesen wir, dass alles, was geschaffen ist, im ganzen Weltall, ist durch ihn geschaffen, von ihm und zu ihm. Und was Jesus sagte zu seinen Jüngern, stimmt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Gar nichts. Wir können aber vieles tun. Und wir tun auch vieles. Sogar manches Böse. Aber das wird nicht bestehen. Das hat keinen Wert. Das ist nichts wert. Und wenn wir eins vor ihm stehen und nicht bestehen können, dann werden wir erkennen, dass es in eigener Kraft war und dass wir nichts getan haben. Trotzdem wir aufzählen, wir haben vieles getan, große Taten, Geister ausgetrieben, Kranken geheilt, prophezeit und was nicht. Und er sagt, ich kenne euch nicht und sie können das nicht verstehen. Sie haben nichts getan. Gott erkennt es nicht an. Jesus ist der Anfänger und Vollende. Wir müssen zu ihm kommen. Er kann es schaffen. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei ihm ist es möglich. Er kann Recht frei machen. Er kann retten. Er kann erlösen. Er muss eine Wirklichkeit sein in unserem Leben. Unsere Augen müssen auf ihn gefestigt sein. Dann ist das Christentum leicht. Trotzdem es keine leichte Sache ist, aber durch den Blick auf ihn ist das, was dem Menschen unmöglich ist, ein geringes und kleines. Darf ich ein Beispiel gebrauchen? Vor Jahren in Indien war ein Stammeskönig, der regierte. Sein ältester Sohn sollte sein Nachfolger sein. Er war der Kronprinz. Aber dieser älteste Sohn, schon von jungen Jahren, geriet er auf ganz verkehrtem Weg. Lief den Mädchen nach, rauchte Rauschgift, führte ein zügelloses, faules Leben. Der Vater war am Ende. Er sagt, mein Sohn, was mach ich bloß mit dir? Was fange ich mit dir an? Du kannst doch nicht nach mir König sein. Du kannst doch nicht regieren, das Volk regieren, so wie du bist. Du gehst ja mit den Gangsters, bist in den Hurenhäusern, da schläfst du. Mit den Seifen lebst du. Mit den alles, was es nur gibt in dieser Welt. Der Vater hat sein Möglichstes versucht, aber half nichts. Und eines Tages überlegte er sich ernstlich und sagte, was mache ich so jetzt mit meinem Sohn? Der kann nicht mein Thronfolger sein, wenn er so weiterlebt. Der muss eine Umkehr erleben. Der muss dieses ablegen. Dann rief er zwei seiner Soldaten. Mit einem scharfes, zweischneidiges Schwert, jeder Soldat, das wie ein Spieß war, vorn, und rief seinen Sohn. Und dann sagte er zu dem Sohn und zu den zwei Soldaten. Er stellte den Sohn in die Mitte, ein Soldat mit seinem Spieß und Schwert an der linken, und an der rechten Seite. Dann gab er seinen Sohn eine wunderschöne Muschel aus dem Meer, aus dem Ozean, Indischen Ozean. Eine wunderbare Muschel, gefüllt mit kostbarstem Öl. Gefüllt bis oben an. Und überreichte diese kostbare Salbe in diese wunderschöne Muschel seinem Sohn und sagte den Soldaten zur Rechten und zur Linken, wenn der Sohn einen Tropfen Öl ausgießt, dann durchbohrt ihn mit dem Schwert. Mein Befehl. Lasst ihn nicht leben. Und sagt, Sohn, nun gehst du durch die ganze Stadt hindurch. Und der Vater beschrieb ihn, wo er gehen musste. An die Wirtshäuser vorbei, wo gesoffen wird. Schmutzige Witze erzählt. An die Hurennäste vorbei. Wo die Huren unterwegs sind und die Männer locken und verlocken. Wo die Homosexuellen sind, wo die Diebe sind, überall an dieser vorbei. Und sagte, dann kommst du wieder. Und wenn ein bisschen vergossen ist auf den Boden, dann kommst du hier nicht an. Gib ihm gleich den Todesstoß. Und dann ging der Sohn los und hielt dieses. Das war ernst, war ein Befehl des Königs. In der Zeit galt es, was der König sagte. Der war nicht wie eine Puppe in heutiger Zeit.
sondern bei denen war es ein Mann, ein Wort und nicht ein Wörterbuch, wie bei manchen. Und als er zurückkam, fragte der Vater die beiden Männer mit dem Schwerten, hat er etwas begossen oder ist etwas verloren gegangen? Sie sagten, keinen Tropfen, keinen Tropfen. Der Vater sagte zu dem Sohn, Sohn, bist du an das Hurennest vorbeigegangen? Er sagte, ja. War es dir schwer? Ist dir schwer gefallen? Er sagte, Vater, daran habe ich nicht gedacht. Die Sache war zu ernst. Dafür hatte ich keine Zeit. Keinen Blick konnte ich dahin werfen. Bei den Drogensüchtigen, bei den Rauschgift, bei deinen Kollegen und Freunden, er sagt, Vater, Gott sei Dank, dass mir gelungen ist, dass ich hier bin. Er sagte, mein Sohn, du hast deine Lektion jetzt gelernt. Sehen Sie, wie der junge Prinz aufs kostbarste Öl geschaut hat, schauen Sie auf Jesus. Dann werden Sie ihn erleben als den Anfänge und vollende ihres Glaubens. Heute können Sie sagen, ja, ohne eine Hure zu leben. Es ist eigentlich erschreckend, dass ich sowas sagen sollte im 20. Jahrhundert in Europa. Aber es gibt noch mehr. Das brauche ich aber als ein Afrikaner Ihnen Europäer nicht sagen. Das können Sie mir sagen. Sieh über die Welt mit Ihren Lüsten und Fleischeslüsten und Augenlust schafft Jesus in uns. Er fängt das an und er endet das. Er schenkt uns den Sieg, wenn wir unseren Blick auf ihn gerichtet haben. Also das ist der Kernpunkt in dieser Sache. Schaut auf zu Jesus. Warum versagen Menschen? Warum wird es ihnen zu viel? Sie hören den Lärm um sich, den Geschrei, Menschenmeinung, sehen, was in der Welt vor sich geht und dann wie ein Drogensüchtiger durcheinander und verwirrt wird, so werden sie verwirrt von dem, was sie sehen und hören. Und benehmen sich wie Betrunkene. Der Blick ist nicht mehr auf Jesus gerichtet, ihn allein. Wir haben eine Wolke von Zeugen. Können Sie leben wie der Josef in Ägypten? Vielleicht haben Sie schon versagt. Können Sie leben wie der Noah, Abraham, Henoch, Männer, die mit Gott wandelten, die um uns sind? Könnte es sein, dass die himmlische Schar ihre Augen auf uns hält? Wissen Sie, dass es ein Wort gibt im Neuen Testament, dass sogar die himmlische Schar auf uns blickt, um die Herrlichkeit und Größe der Gnade Gottes in der Gemeinde zu sehen? Da gibt es Freude über einen Sünder, der sich bekehrt. Vielleicht gibt es auch Tränen über einen Christen, der sich schäbig benimmt und dem Herrn untreu ist. Wer weiß. Aber wenn die Heiligen dort das auch nicht vernehmen, das schadet nichts. Gott, der himmlische Vater, vernimmt es. Jesus, der vernimmt es. Und der Hebräerbrief sagt, wenn wir absichtlich sündigen, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, dann ist es, als kreuzigten wir ihn zum zweiten Mal. Wodurch ist Jesus gegangen am Kreuz auf Golgatha? Können wir das ermessen? Und wollen wir einfach kaltblütig der Sünde treu bleiben und sie nicht ablegen? und damit den Herrn zum zweiten kreuzigen? Gott schenke tausendmal nein! Schenke uns Gott, dass wir nicht Hörer, sondern Täter seines Wortes sind. Und wenn da noch Sünde ist, die sie immer anklebt, legen sie die nun ab. Sodass sie nicht träge sind im Werk des Herrn und lässig, sondern ein brennendes, glühendes, feuriges Herz und Eifer haben für den, der seinen letzten Blutstropfen für sie gab. Und wenn diese Wolke der Zeugen sie nicht beeindrucken, schauen sie auf die Nägelmale Jesu und seine Wunden. Genügt das nicht, dass sie von nun an ein wahrer Nachfolger und Jünger Jesu sind? Dass sie göttlich leben, hier zeitlich und dort ewiglich. Möge Gott das schenken, dass wir nicht nur dem Namen nach Christen sind, sondern dem Herzen nach Christen sind. Weil der am Kreuze litt, unsere Augen auf ihn gefestigt sind und dadurch er sein Heiligwerk beginnt und vollendet in unserem Leben. Und er macht keine halbe Sache. Das sagen wir nicht von ihm, dass er eine halbe Sache macht. Was er tut, tut er gründlich. Erlauben Sie dem Herrn Jesus, dass er auch sein gründliches Werk in Ihrem Leben schafft. Dass Ihr Leben zum Preis und Ruhm seines Namens sei und dass Sie auch zu der Wolke der Zeugen gezählt werden. Lasst uns beten. Herr Jesus, du hast die Augen der Blinden geöffnet. Du bist heute noch der gleiche. Die geistlichen Augen sind tausendmal mehr wert als die leiblichen Augen. Öffne die Geistesaugen, die Herzensaugen, dass wir Jesus sehen am Kreuz auf Golgatha. Dass wir den auferstandenen Herrn sehen, dass wir den sehen, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und so unseren Blick auf ihn halten, dass er anfangen kann zu wirken und das angefangene Werk vollenden kann. Und dass es uns ein kleines ist, was vor dem unmöglich war, dass wir die Sünde, die ringsherum um uns ist, ablegen können. Und nicht länger träge sind, sondern lebendig, feurig und eifrig zum Wohlgefallen des dreieinigen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.